ARD Sounds.
Willkommen bei den Sommer-Specials der Hörbarust. Bis Ende August veröffentlichen wir jetzt jeden Sonntag eine besondere Episode, an die wir uns gerne erinnern. Heute mit der Schauspielerin Desiree Nosbusch, die im Februar 2020 zu Gast war. Wir sprechen unter anderem über Frank Zappa, eine europäische Moderationskarriere mit gerade mal 12 Jahren, eine blinde Großmutter, New York und Luxemburg, über Klaus Kinski, eine Notlandung und einen Leguan, der neben ihre Liege kackte.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Haben Sie jemals die Redewendung gehört, den lieben Gott am dicken Zeh? Ich hab das noch nie gehört. Und diese Frau, die da im Hintergrund lacht, von der Sie jetzt noch gar nicht wissen, wer das ist, gleich erfahren Sie es, die hat das gesagt, als sie uns Stichworte geschickt hat, als Sprachnachricht für die Songs, die sie mitgebracht hat, was im Übrigen Luxus ist. Das machen Leute sonst nicht. Und dann habe ich angefangen, das in die Suchmaschine einzugeben. Den lieben Gott am dicken Zeh. Und dann gab es genau einen Eintrag von jemandem, der so Redewendungen gesammelt hat. Und danach war schon immer dicker Zeh durchgestrichen oder Gott durchgestrichen. Und es kamen Illustrationen vom Hallux, von verkrüppelten Füßen. Und deswegen, wir werden jetzt erstmal herausfinden, was es damit auf sich hat. Und das erklärt sie uns selbst. Wer ist sie denn eigentlich?
Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit
Desiree Nosbusch. In tiefen und manchmal vielleicht auch schweren Gesprächen übers Leben ist es stets tröstlich, wenn das Gegenüber einwirft: Ich kenne das. Genauso ging es mir auch. Aber wie viele Menschen sind so ins Leben gestartet wie die heute 55-Jährige? Da ist ihr außergewöhnliches Kommunikationstalent, ihre Mehrsprachigkeit, ihre Attraktivität, ihre Unerschrockenheit, mit der sie bereits 12-jährig in die Mikrofone spricht. Erst im Radio, bald auch im Fernsehen. Desiree geht mit 16 nach New York und studiert Schauspiel. Job parallel, auch für europäische Medien. Natürlich trifft sie die Megastars der damaligen Zeit. Klaus Kinski, Pierre Brice, Udo Jürgens, Kurt Jürgens. Das Mädchen dreht Kinofilme, lässig, frisch und souverän, moderiert sie 19-jährig den Grand Prix d'Eurovision und spätestens jetzt ist ganz Europa in sie verliebt. Und nicht wenige Menschen sind es noch bis heute. Aber nehmen wir uns doch Zeit für die einzelnen Stationen. Und so viel sei jetzt schon verraten. Ihr Besuch heute bei uns könnte durchaus mit dem Beginn der zweiten Staffel Bad Banks zu tun haben. Und los geht's. Herzlich willkommen in der Hörbarust auf Radio 1.
Ich freue mich so sehr, dass das endlich mal geklappt hat.
Und ich danke, ich bin so ein Fan. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Oh Gott, schon habe ich einen Schweißausbruch.
Das kann ich aber nicht sagen. Nee, wirklich.
Erstmal bin ich froh, dass ich kein Junge bin, weil alle Männer, mit denen ich gesprochen habe, du kennst das, sagen über kurz oder lang: Ey, ich war, / bin so in dich verliebt, glaube ich, oder?
Und ich habe nie was davon gemerkt. Es ist wirklich so. Teilweise gibt es auch Taxifahrer, die mir sowas erzählen und ich denke mir mal, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, vielleicht ist das ganz gut so, weil wenn das so kompakt gekommen ist. Ich habe dann eben überlegt, wer kann mit dir in dem Punkt gleichziehen? Mit wem könntest du dich da auf Augenhöhe unterhalten? Wer hat dieselben Erfahrungen gesammelt? Und da ist mir nur Anastasia Kinski eingefallen, aber die war einfach, das war nur ein Bereich, hatte nicht diese Dimension. Und dann ist mir Sophie Marceau eingefallen, die rein von der Wirkung her, die nicht als Moderatorin, glaube ich, gearbeitet hat und die längst nicht so bekannt war wie du, aber durch so einen Film wie La Boom.
La Boom, die Fete, ja.
Natürlich einfach zu so einem Objekt des Interesses, Objekt der Begierde für Pubertierende, für Ältere und so weiter. Das ist ja, das hat sich ja komplett verselbstständigt. Und ich muss schon sagen, es hat mich extrem beeindruckt, wie unerschrocken und selbstsicher du da vermeintlich durch dein junges Leben gegangen bist damals.
Ja, wobei das selbstsicher vielleicht eher so wirkte. Also wenn ich eins nicht war, dann war es selbstsicher. Auch mein Selbstwertgefühl war jetzt nicht so ausgeprägt. Ich weiß, das klingt vielleicht unglaubwürdig, wenn ich das so erzähle. Was es eher war, war immer so eine große Neugierde und vielleicht auch teilweise wissen, dass man nicht, ich bin keiner, der zurückgeht. Also wenn man mir einmal sagt, naja, mach wie du denkst, aber komm nicht weinen, sage ich jetzt mal. Oder okay, du schlägst den Weg ein, aber dann gehe ich den auch.
Ja.
Und da entwickle ich dann vielleicht Kräfte, die vielleicht so interpretiert werden könnten, als wäre ich wahnsinnig selbstsicher. Aber vielleicht habe ich da einfach nur so einen Glauben an so an so eine Naturkraft oder an das Gute oder habe dann immer versucht, ja, so ehrlich den Weg weiterzugehen. Aber selbstsicher war ich nicht. Nein.
Vielleicht wächst manchmal da so eine Muskulatur, dadurch, dass man es einfach, ich will jetzt nicht sagen vorgibt, aber dass man es macht. Ja. Und auch wenn man es vielleicht gar nicht fühlt. Und irgendwann ist es plötzlich da. Vielleicht irgendwann kann man plötzlich darauf zurückgreifen. Ich habe mir einen Ausschnitt angesehen, YouTube sei Dank, eine Szene. Ich habe Tränen gelacht, das war so schön. Du hast es als erwachsene Frau kommentiert. Verstehen Sie Spaß.
Oh Gott,
wie wunderbar. Du hast also gesagt, hier, ich habe immer schon darauf gewartet, dass ihr mich mal kriegt und so weiter. Und ich war schon auf der Hut, was für Jobs ich annehme. Wenn sie skurril klangen, habe ich sie immer schon gar nicht gemacht. Und dann
haben sie mich aber sowas von da gekriegt, wo man es nicht erwartet hat. Aber wirklich, ja.
Und bevor du erzählst, man muss sich das Bild vorstellen. Man sieht dich, du bist 16, 17 Jahre alt.
Maximal. Ich glaube, da war ich schon ein bisschen älter. Sagen wir mal, ja, da hatte ich schon grob 19 vielleicht.
Aha, okay, vielleicht. Alles klar. Trotzdem, du bist ein junges Mädchen.
Ja.
Und du hast eine Intercom, also das heißt, du hast eine Verbindung, das Kopfhörerverbindung zur Regie. Und du wirst bei einem sehr wichtigen Sportereignis darum gebeten,
einen Kunstmäzen zu interviewen, der irgendwie aus Marseille wohl kommt und der mir vors Mikrofon geschoben wird und den ich auf Französisch, der sah auch noch so aus, dass man eigentlich gleich hätte sagen müssen, hier stimmt was nicht. Nein.
Naja, wie ein Künstler. Ich fand, der sah schon aus, wie man sich einen Künstler in den 80er Jahren vorstellt. Und nochmal, du bist 5-6-sprachig. Ja. Also und zwar wirklich auch nicht so, oder muss ich mal kurz umdenken, rien ne va plus, sondern so.
Ja.
Und ich
stellte dem Fragen, ich sollte den dann interviewen, weil der hat sehr viel Geld dann wohl auch in den, das war ein Rennsportturnier, ein Pferdesportturnier und sollte den dann irgendwie interviewen zu seiner Liebe zu Pferden und was weiß ich zu Kunst. Ich werde nie vergessen, er hieß De La Grange, Monsieur De La Grange. Ja, fragen Sie doch jetzt mal. Und ich, ja, Monsieur De La Grange, comment ça se fait que vous investissez, machin, Druck, Geld in. Und er,
so. Dein Gesicht ist so, es ist so toll. Du drückst so, wie was man halt auch machen würde. Du drückst so die Ohrmuscheln von diesem Kopfhörer immer näher an dein Ohr und guckst so runter und versuchst dich so zu konzentrieren und denkst so, ich hab's nicht verstanden. Scheiße, ich hab nicht verstanden. Was sagt der? Und
aber er ist das total irre, souverän. Aber das Irre ist, ich übersetze.
Genau.
Ich hätte, glaube ich, meine Rotmutter fürs Rotlicht verkauft. Und ich übersetze, ja, der Herr de la Grange hat gerade gesehen, er kommt aus Marseille, er liebt Pferde. Und irgendwann, ich hatte ja eine Verbindung. Wohin war das? Zu irgendeinem Sender?
Zur Regie, denke ich mal.
In Stuttgart, keine Ahnung. Und im Ohr, dieser Kollege, der dann sagte, also Desiree, Entschuldigung bitte, also ich habe nur 3 Jahre Französisch in der Schule gehabt, also ich kann sagen, das hat Herr de la Grange nicht gesagt. Der hat nämlich gesagt, so, und das zog sich unendlich. Das ging dann
ins Italienische
nach dem Motto, bis ich dann irgendwas erzählt habe von wegen, ja, vielleicht ist der Marseille-Akzent ein anderer.
Du weißt, aber ich komme deswegen drauf, weil der Typ sagt dir also, und man muss davon ausgehen, es ist eine Live-Sendung, dachtest du in dem Moment noch, der Typ sagt dir, also Frau Nosbusch, wir haben Sie auch eingekauft, weil es ja heißt, dass Sie ein Sprachtalent sind und so weiter. Aber das ist jetzt, muss ich Ihnen leider sagen. Und du sagst aber nicht, oh sorry, wirklich, ich glaube, ich habe heute einen schlechten Tag, sondern du bist extrem selbstsicher. Du sagst, ja, möglicherweise, also das müssen Sie mir nicht sagen. Ich weiß schon, was ich kann und möglicherweise ist es ein sehr seltener Akzent. Und das fand ich einfach, das hat mich extrem beeindruckt. Das fand ich schon ziemlich gut.
Ja, das ist halt dieses live trainiert und irgendwie rotlich ist an und da muss halt irgendwas über die Sendung laufen.
Je me voyais déjà, Charles Aznavour. Warum hast du das mitgebracht?
Das ist ein Lied, das ich als junges Mädchen, ich komme ja aus Luxemburg, das heißt, ich war auch immer mit französischer Musik und italienischer Musik durch meine italienische Mutter irgendwie konfrontiert. Die lief immer bei uns zu Hause. Mein Onkel war lange Jahre der Direktor des Theaters in der Stadt, in der ich zur Welt kam, in Echelzett. Und da war auch Charles Aznavour zu Gast und trat dort auf. Und das ist ein Lied über Je me voyais déjà, über jemand, der davon träumt, nach Paris zu gehen und dort ist irgendwie eine Karriere hinzulegen. Und mein Traum, ich wusste nicht, wo ich hin wollte, aber ich wusste immer, ich muss hier raus. Und Paris war das Nächstliegende. Und dieser Text sprach mir immer aus dem Herzen.
À 18 ans, J'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
Charles Aznavour, die Zeit können wir nutzen, dass du mal erklärst, was hat das mit dem lieben Gott und dem C auf sich?
Was ist das? Das sind so Dinge, die passieren mir ab und zu. Das ist ein luxemburgischer Spruch. Den Herrgott macht der Dicker safe. Das ist so das Höchste, was dir passieren kann. Du hast das Gefühl, ich habe den... So, das war mir nicht aufgefallen, als ich dir das geschickt habe oder euch. Ich habe das einfach ins Deutsche übersetzt und dachte wohl, das kennt man hier genauso. Aber das scheint man nicht zu kennen.
Und damit ich die Metapher verstehe, damit wir sie im das Sinne des, du der europäischen Gedankens auch häufiger mal anwenden. Was ist so gut daran, Gott am dicken Zeh zu haben?
Naja, du bist so dem Himmel nah und dem höchsten Glücksgefühl, dass du das Gefühl hast, du berührst den lieben Gott am dicken Zeh. Ich weiß nicht genau, wo dieser Ausspruch natürlich herkommt. Aber okay. In Luxemburg sagt man halt oft so, oder hat man früher gesagt, das ist so, als hätte ich den lieben Gott am dicken Zeh berührt.
Gut, in deiner alten Heimat, das ist ein kleines Großherzogtum. Ich habe mir mal aufgeschrieben, das ist, wie viele Menschen, ungefähr 602.000 Einwohner.
80 Kilometer lang, 60 breit.
Rund 48% Ausländer, die sich aufteilen größtenteils in Portugiesen, Franzosen, Italiener, Belgier und Deutsche. Es gibt irre viele Pendler.
Mhm, sehr viele. Wir sind, glaube ich, tagsüber sind wir bei über 65% Ausländer im Land.
Okay. Ich glaube, es gibt eine hervorragende Schulbildung, was auch mit der Mehrsprachigkeit natürlich zu tun hat. Ne?
Ja.
Da habe ich überlegt, wen kennt man aus Luxemburg? Das ist Jean-Claude Juncker und Ranga Yogeshwar.
Ja.
Wen könnte man noch kennen?
Die Lea Linster, die Köchin, könnte man noch kennen. Mhm. Und gut, in Deutschland jetzt.
Ihr seid so die Isländer des Südens, kann man so sagen.
In Deutschland das ist kleine. Jetzt.
Okay.
Es gibt jetzt einen Kollegen bei Bad Banks, der Marc Limbach, der Schauspielkollege, der jetzt hier mehr arbeitet. Also es gibt schon ein paar, aber so richtig so, dass die breite Masse, sind wir nicht sehr viele, glaube ich.
Okay. Eddie heißt Tschüss?
Eddie heißt Tschüss.
Das kann man nicht so gut herleiten. Normalerweise, also die offizielle Amtssprache ist Luxemburgisch erst seit 1984.
Davor 84, als ich den Grand Prix moderiert habe, durfte ich auf der Bühne verkünden, dass wir nun offiziell zu einer Sprache geworden sind und kein Dialekt mehr sind. Eddie kommt bestimmt von Au revoir, hat sich wahrscheinlich irgendwann
adieu.
Adieu, au revoir, adieu. Stimmt. Adieu, adieu, absolut, da hast du recht.
Jetzt wo ich's.
Und wir sind, Amtssprache ist auch Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Deutsch ist jetzt auch, weil das natürlich so, ich kenne jetzt keine genaue Zahl, wie viele noch wirklich Luxemburgisch sprechen. Aber ich würde jetzt mal sagen, das sind vielleicht 200.000 Menschen, die Sprache noch beherrschen.
Der ehemalige Chef von, kein Wunder, Marc Conrad von RTL.
Marc Conrad ist auch ein Luxemburger. Ja.
Luxemburg,
genau, RTL. Richtig.
Du hast Queen mitgebracht, Bohemian Rhapsody. Es muss dir schwer gefallen sein, oder? Songs auszusuchen?
Ja, vor allem, weil ich so wahnsinnig viel mit Musik zu tun hatte, als ich jung war. Und jetzt indirekt auch noch durch meine Kinder, die beide Musiker geworden sind. Aber dann, ich wollte nicht verfallen, diesem Ehrgeiz, dir jetzt etwas Tolles zusammenzustellen. So, guck mal, was für ein guter Musikgeschmack.
Das ist gut, dass du das gemacht hast.
Weil die Falle war groß. Und ich dachte, wie kann ich das? Und dann dachte ich mir, wenn es wirklich um persönliche Sachen gehen soll, die mit irgendeiner Verbindung, Queen ist, das war mein erstes Konzert, was ich live erlebt habe. Wir in Luxemburg damals, in der Zwischenzeit ist das Gott sei Dank anders, hatten so Rock-Pop-Konzerte nicht. Da musste man mit dem Bus entweder nach Saarbrücken fahren oder nach Köln fahren oder nach Frankfurt fahren oder in die andere Richtung, Brüssel und Paris. Und da bin ich mit dem Bus nach Köln gefahren und habe Queen live auf der Bühne gesehen. War schon so früh da angekommen, dass ich ziemlich vorne stand. Und bei We Are The Champions hatte ich mal wieder das Gefühl, ich hätte den lieben Gott am dicken Zeh.
Bist du da alleine hingefahren oder bist du mit einer Freundin
Nein,
gefahren?
Da bin ich alleine hingefahren.
Hast du oft Sachen alleine gemacht?
Ich habe sehr viel alleine gemacht. Ich war immer so, weil ich glaube ich auch so Sachen gemacht habe, die vielleicht andere nicht unbedingt so durften sofort. Und bei mir war das so, also man konnte sich schon auf mich verlassen im Sinne von meinen Eltern, wenn ich gesagt habe, ich mache das, dann habe ich das auch gemacht. Aber dann so mit dem Zug dreimal umsteigen aus Luxemburg nach Köln, Konzert gucken, dann kam man nachts da nicht mehr weg, dann musste man irgendwie am Bahnhof warten und dann blieb man irgendwo in Karlsruhe oder irgendwo hängen und irgendwann war man dann wieder in Trier und irgendwann hatte man wieder einen Bus zurück zum Bahnhof nach Luxemburg. Aber ich hatte dafür Queen live gesehen. See.
escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
Hier ist heute Desiree Nosbusch zu Gast. Viele von Ihnen kennen sie noch als Moderatorin, aber auf jeden Fall auch als Schauspielerin. Auf das aktuelle Projekt Bad Banks kommen wir etwas später. Wir halten uns ja jetzt erst nochmal in Luxemburg auf, in diesem kleinen 60 mal 80 Kilometer großen Herzogtum. Das Kulturhauptstadt wird vielleicht für uns Anlass, dass wir uns Luxemburg, deine Heimat, deine Stadt, Esch, mal anzuschauen.
Das ist so irre. Für mich natürlich, da ich daher komme, Kulturhauptstadt, Esch ist unser Ruhrpott gewesen, ja, sage ich jetzt mal. Und wenn man aus dem Süden kommt, so wie ich, dann ist man ein Arbeiterkind, dann geht das auch Hand in Hand mit dem Spruch von der Long op Zong, von der Lunge auf die Zunge. So, also man ist geradeaus, man ist direkt. Ah. Und obwohl unser Land so klein ist, es gibt riesige Unterschiede zwischen der Stadt und dem Süden und dem Norden und dem Ösling. Wirklich große Unterschiede, schon allein in der Sprache, im Dialekt und auch in gewissen Wesenszügen. Und wenn ich jetzt so höre, dass, ich sage jetzt mal, das Arbeiterding, wo ich herkomme, die Stadt jetzt Kulturhauptstadt, denke ich mir, spannend, was sich da alles getan hat. Sehr spannend.
Ja, vielleicht gerade, weil sich in diesen Bezirken, in diesen Gegenden ja unglaublich viel verändert hat.
Viel, wahnsinnig
und
viel
da,
verändert.
Und da, wo viel wegfällt, ja, nehmen neue interessante Projekte, genau, vielleicht auch den Platz ein. Ne?
Und ich meine, wir heißt jetzt die, die in irgendeiner Form in diesen Beruf wollten, wie ich jetzt, sei das Schauspielerei, sei das zum Fernsehen, wir mussten das Land verlassen. Also wenn du einmal bei RTL Radio warst, dann hattest du so die Runde gedreht. Theater, eigene Ensembles gab es keine, das war immer nur Gastensemble, Tourneetheater. Und dann musstest du weg. Und heute kann man wirklich zurückkommen. Und es gibt auch in der Kunstszene wahnsinnig viele spannende Dinge, tolles Theaterangebot. Also da hat sich in den 25 Jahren sehr, sehr viel getan.
Du warst eine gute Schülerin. Du bist auch gern zur Schule gegangen. Mhm. Und wie kam es, dass du eines Tages in einem Radiostudio gesessen hast? Da warst du noch Gast, da bist du interviewt worden. Oder was war das für eine Situation?
Das war eine Situation, dass wir in dem Sommer, das war der Sommer 77, umgezogen sind. Das heißt, meine Eltern hatten dieses Familienhaus fertig gebaut und wir zogen also aus einer Kleinstadt, aus Beles, nach Elange, wo ich herkomme, richtig so damals noch ein Kuhdorf. Ging dann auch Hand in Hand mit dem Schulwechsel für mich und das war der Sommer vor dem Schulwechsel. Und ich saß, und wir gingen dadurch nicht nach Italien zu meiner Oma, wo wir sonst immer die Sommer verbrachten. Und ich saß wirklich völlig gelangweilt in meinem neuen Zimmer, wo noch keine Tapete an der Wand war, und habe Radio gehört. Und Radio, muss ich sagen, war mein Leben lang ein Begleiter von mir. Meine Urgroßoma war blind und deren Welt fand am Radio statt. Und ich saß dann immer am Wochenende mit ihr am Radio und wir haben uns Hörspiele angehört oder Konzerte und fand immer so faszinierend, wie meine Oma dann immer sagte, glaubst du, der hat einen roten Mantel jetzt an, der da irgendwie die Klarinette spielt?
Also so, das
deine
war Fantasie,
ihre,
total
die Fantasie,
getriggert, absolut.
Total getriggert. Deswegen, Radio sind für mich ganz viele, viele Bilder im Kopf immer. Also hatte ich mein kleines Radio in meinem Zimmer dabei und stieß auf eine Sendung bei RTL. Ich wusste ja RTL Luxemburg, klar, aber deutsches Programm. Was mich irritiert hat, da waren luxemburgische Kinder zu hören, Jugendliche. Und ich dachte, wie kommen diese luxemburgischen Kinder in dieses deutsche Programm von RTL? Ich wusste nämlich nicht, dass das deutsche Programm auch in Luxemburg war. Und dann fragte ich meine Mutter, ob sie das wüsste. Und die meinte nur, schau mal im Telefonbuch. Und ich dachte, im Telefonbuch. Und da habe ich wirklich geguckt und fand eine Nummer. Dann hat es, glaube ich, drei Tage gedauert, bis ich den Mut hatte anzurufen. Dann rief ich an und wurde mehrmals verbunden und landete bei Zilli, die ich ja dann später kennenlernte, einer sehr netten Sekretärin des deutschen Programms, erklärte ihr den Fall, die Situation, die Neugierde. Und sie meinte, ja, eigentlich machen wir das nicht, aber rufen selten Leute aus Luxemburg an, komm vorbei, bring eine Freundin mit. Ja, und die Woche drauf fuhr dann meine Oma uns in die Stadt, ließ uns erstmal beim Roten Kreuz Gebäude raus, hatte sich vertan und dann stellte sich raus, es ist der andere Park. Und dann irgendwann landeten wir bei RTL Radio, wurden mit reingenommen, kriegten eine Führung durchs Funkhaus, landeten in einer Kindersendung, durften dann dort auch so ein bisschen mitplaudern, so nach dem Motto, ja, wie ist denn der Unterschied hier? Deutschland hat schon wieder Schule, ihr habt noch Ferien, halt so normal.
Ja, Gott sei Dank, weil so. Ich glaube, Frank Elsen hat es gehört, ne? Er hat dich nochmal eingeladen.
Genau, und der kam dann runter ins Studio, bat um meine Nummer und fragte, ob ich irgendwann mal vielleicht mitmachen wollen würde. Sag ich, fragen Sie meine Eltern. Und das erste Interview, was ich dann machen durfte, war Pierre Brice.
Pierre Brice, der ehemalige Winnetou, der absolute Herzensbrecher vieler Generationen. Wie hast du eigentlich, hast du mit deiner Mutter Italienisch gesprochen? Sie ist Italienerin.
Genau, nee, komischerweise, es hat keine Logik wirklich, aber mit meiner Mutter Französisch, weil meine Eltern untereinander Französisch gesprochen haben. Weil als sie sich kennenlernten, mein Vater kein Italienisch sprach noch.
Er ist selbst Luxemburger.
Das heißt, Französisch war unsere Familiensprache, mit den Großeltern Italienisch und Verwandtschaft und mit meinem Bruder und ansonsten so Schule, Alltag, Luxemburgisch.
Und dieses perfekte Englisch ist über die Schule und dann über New York wahrscheinlich gekommen.
Das ist erst über New York gekommen. Mhm. Also das war mit ein Grund für mich, auch nach New York zu gehen. Ich hätte ja auch nach Paris gehen können, weil ich in der Schule auf Latein war und als ich gezwungenermaßen abgehen musste, konnte ich kein Englisch.
Das ist auch interessant, also eigentlich bestürzend im Nachhinein. Wir sind sozusagen 5 Zentimeter vor diesem Strudel. Dieser Strudel beginnt eigentlich jetzt. Du führst dieses erste Interview mit Pierre Brice und es gibt eine super Resonanz. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit hast du, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen springen, aber irgendwann hast du plötzlich eine eigene Radiosendung.
Ja.
Und interviewst selbst auch Leute, kannst zum Teil dir die Musik aussuchen.
Total.
Bist plötzlich ein junges Mädchen, das extrem viel Einfluss hat und eine eigene Sendung. Und hast es auch offenbar nicht hinterfragt. Bist einfach weitergegangen.
Nein, das war so wie es war mein Hobby halt. Ich habe, da ich sowieso gerne mich mit Musik beschäftigt hatte, war das irgendwie und gerne Menschen mochte und wahnsinnig neugierig war. Und ich fand das ja so toll, dass man sich unterhalten konnte. Man darf nicht vergessen, ich meine, es ist nicht so, dass bei uns zu Hause nicht gesprochen wurde. Aber es war die typische Familie, wo beide Eltern so wahnsinnig viel gearbeitet haben, zum Teil 3 Jobs am Tag hatten.
Was hat dein Vater gemacht?
Und mein Vater war LKW-Fahrer. Und hatte 2 Jobs, wo auch noch ein Bus. Meine Mutter war Schneiderin, die hat genäht Nächte durch. Und da war wenig Zeit so und Muße für sich Gedanken übers Leben machen. Und ich habe mir halt immer so viele Fragen gestellt. Und da war wenig Platz für sowas.
Die du dir auch selbst, weil du sagst, du bist viel allein gewesen, die du dir auch selbst dann beantwortet hast.
Oder zumindest versucht habe, Antworten zu finden.
Aber gelangweilt hast du dich nicht?
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Tja, und
dann ging es
sehr schnell.
Ja. Jetzt machen wir, weil jetzt gleich noch zu unterbrechen wäre schade, deswegen nehmen wir mal tatsächlich jetzt den nächsten Song, den du mitgebracht hast, Bobby Brown, Frank Zappa, passt auch, glaube ich, in etwa.
Das passt genau in die Zeit. Mhm. Klar, da war dann ein bisschen die Provokation. Ich hatte Frank Zappa interviewen dürfen und war völlig fasziniert von diesem Mann und wie der damals schon versuchte, gegen die Plattenindustrie zu gehen und seine Sachen selbst rausbringen wollte. Und ich in seinem Studio ihn interviewte, wo irgendwie, ich glaube, 18 fertige LPs standen, nur in weißen Hüllen. Und er sagte, hier, die können alle noch veröffentlicht werden, aber dann, wenn ich es sage und so, wie ich es möchte. Naja, und Bobby Brown, klar, wurde dann sehr umstritten. War aber ein Song, den die Schulklassen, ich habe ja eine Sendung gemacht, wo mir deutsche Schulklassen ihre Lieblingstitel schickten, sehr oft gewünscht wurde. Und dann gab es immer die Debatte, darf man den spielen oder nicht? Und da habe ich mir dann nicht reinreden lassen und gesagt, die möchten den hören, also spielen wir den.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney.
Das habe ich noch nie gehört.
Noch kurz mal das Mikro offen gelassen am Schluss.
Guck dir das an. Das war nicht Desiree Nosbusch.
Nein,
mit verstellter Stimme. Das war offenbar Frank Zappa oder sein Tontyp. Bobby Brown. Aber Desiree Nosbusch, die Schauspielerin und Moderatorin, ist heute hier zu Gast. So, und jetzt fängt etwas an. Wir sind ungefähr, also dein erster öffentlicher Auftritt, ich gucke jetzt hier mal auf meine Unterlagen, 1977 mit 12 als Moderatorin bei Radio Luxemburg. Hits von der Schulbank, diese erste Sendung wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Eigene Radiosendung.
So, dann hast du, und das ist das Interessante, im Grunde sind viele, viele der Radio 1 Hörerinnen und Hörer mit dir groß geworden, auf so eine einseitige Art. Wie du vorhin auch sagtest, schade, dass ich davon nichts mitbekommen habe, weil natürlich haben wir euch gesehen und dieses euch ist so eine Kombination, auch Anke Engelke, ihr beide wart so die schönen Mädchen, die Jungs wollten mit euch zusammen sein, die Mädchen wollten sein wie ihr, das ist ja heute noch so im Übrigen. Und diese Vielsprachigkeit, die bei Anke da herruhte, dass sie, ich glaube, aus Toronto kam, ihre Mutter ist Fremdsprachenkorrespondentin gewesen, glaube ich. Also ihr beide habt als junge Mädchen ganz selbstverständlich in einer Zeit, das muss man sich einfach vergegenwärtigen, da gab es das Privatfernsehen noch lange nicht.
Nein.
Da gab es wenige Sender, da gab es wenige Sendungen und da gab es meistens dann so etablierte Showmaster.
Genau.
Kinder haben da gar nichts zu suchen gehabt und Frauen so, naja. Ihr habt das gerockt, ihr seid super souverän mit denen, ihr habt von der IFA live berichtet und so weiter.
Das war die erste Fernseherfahrung. Ja, weißt du, mir geht's ja teilweise auch so. Ich bin nicht jemand, der sehr oft nach rückblickt. Oh. Also ich gucke dann schon lieber nach vorne. Und weil es mir auch teilweise so geht, dass wenn ich das jetzt über jemanden anderen hören würde, würde ich denken, wie bitte? Ich habe auch aufgehört, zum Beispiel, das ist immer ein guter Test gewesen, so in Amerika, wo man mich ja nicht kennt, wo ich nicht vor den Augen einer Nation groß geworden und erwachsen geworden bin. Wenn mich dort gefragt hat, was machst du oder so, kann ja auf dem Schulhof mit den Kindern, dass eine andere Mutter fragt. Und ich habe versucht zu erklären, meinen Weg.
Nein.
Dann haben die sich entweder auf halber Strecke umgedreht und gesagt, ich wollte mir noch einen Kaffee holen irgendwo. Oder haben gedacht, ich bind den Bären auf. Mhm. Weil es klingt alles sehr. Mhm. Das waren andere Zeiten, glaube ich. Und es waren auch Ausnahmesituationen.
Absolut. Deswegen meine ich auch, du wirst selten auf Situationen oder in Situationen kommen, wo du das Gefühl hast, du kannst dich mal mit jemandem darüber austauschen.
Ja. Nee.
Weil die meisten werden es irgendwie auch bewundern, vielleicht auch glorifizieren, idealisieren, was dir passiert ist. Was du, und ich kann das total nachvollziehen, dass man mit diesen Rückblicken eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Das ist okay, man verleugnet das nicht, ist alles gut.
Es ist alles Teil von mir.
Es ist halt vorbei.
Einfach. Aber es ist vorbei und oft gibt es auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich sage, Glück gehabt, dass es gut gegangen ist.
Ja.
Weil ich bin ja auch in dem Alter einigen Kollegen von uns begegnet, die sozusagen Kinderstars waren und sehr erfolgreich waren, die heute in diesem Beruf nicht mehr tätig sind oder auch solche Fälle gibt es, die gar nicht mehr unter uns sind.
Ja.
Ganz tragische Geschichten. Und ich habe mir das ja nie überlegt, dass es einen Schritt geben muss, dass man den Sprung aus den Kinderstarschuhen, wobei ich das Wort Star überhaupt nicht mag, ich möchte es gar nicht benutzen,
was es ist,
in das Erwachsenenberufsleben schaffen muss und dass das gar nicht so selbstverständlich ist.
Nein.
Das war mir ja nicht klar, Gott sei Dank war es mir nicht klar.
Du warst mit 15 auf der Bravo, du warst in dem Jahr überhaupt das Mädchen mit den meisten Covershootings.
Mhm.
Also dass du so erfolgreich warst, das ist mir auch tatsächlich erst in der Vorbereitung jetzt hier bewusst geworden mit den zwei Filmen. Also der erste Kinofilm 1981 nach Mitternacht. Dann gab es fürs ZDF die Sendung Musicbox. Dann kam das Angebot für Der Fan.
Mhm.
Dann kriegte das Ganze plötzlich so eine Eigendynamik, die du wahrscheinlich sowieso nicht hättest steuern können. Wenn ich das richtig rekapituliere, du sagst es nicht, ich sage es. Die Produzentin Regina Ziegler hat Fotos für die Promotion dieses Films veröffentlicht, die dich zum Teil unbekleidet zeigen plötzlich.
Das war nach Mitternacht.
Nach Mitternacht war das schon.
Mhm.
Was natürlich schwierig ist, weil du eigentlich Aushängeschild warst, weil du, ich will nicht sagen clean, aber du warst so die Jugendliche, jedenfalls nicht die mit den Nacktfotos.
Mhm.
Plötzlich warst du aber die mit den Nacktfotos
genau.
Und du konntest es nicht mehr verhindern. Und du hast gemerkt, dass es, keine Ahnung, gegen dich läuft. War das der Grund, dass du nach New York abgehauen bist?
Naja, das war insofern der Grund, weil ich alle meine Jobs verloren habe. Ich wurde über Nacht, war ich kein Aushängeschild beim öffentlichen Fernsehen für die Jugend mehr und musste mich verabschieden. Es gab keine Moderation mehr. Ich durfte nicht mehr stattfinden sozusagen. Und da gab es natürlich auch so eine Doppelmoral. Also ich erzähle mal gerne, es gab wirklich, die habe ich aufbewahrt und ich bewahre eigentlich nichts auf. Eine Bravo, da war die Doppelseite Dr. Sommer, wie schön, dass wir uns alle frei in der Liebe bewegen und wie wichtig das ist. Und die nächste Doppelseite war ein Nacktbild aus dem Film von mir und die Überschrift war Desiree muss das sein. Und damit verlor ich meinen Job und ich hatte keine Moderation mehr. Ich war von der Schule abgegangen. Und es gab Momente, da stand ich da und dachte mir, jetzt ist es hart. Und was jetzt? Und da ich ja, wie ich am Anfang erzählt habe, niemand bin, der zurückgeht, wenn man mir gesagt hat, guck, dass du deinen Weg findest, dann muss man halt irgendwie weitersuchen. Und dann muss man gucken, dass man weiterkommt. Und Gott sei Dank bin ich dann nach New York zur Schauspielschule, weil ich glaube, dass mich das nicht nur beruflich geformt und dadurch auch irgendwo gerettet hat, sondern auch menschlich. Ich war auf einmal eine von vielen und war nicht andauernd konfrontiert mit einem Bild, was man von
was
mir
ja gut
hatte.
Ist, was du wolltest, was dich erleichtert.
Ich wollte, was, ja. Genau, ich wollte irgendwo herausfinden, ob ich denn überhaupt was kann und nach dem beurteilt werden, was ich in dem Moment abliefer und nicht, weil ich irgendwann mal einen falschen Satz gesagt hatte oder zu früh. Ich war ja immer zu früh, zu laut, zu schnell, zu dieses. Es war immer irgendwas zu viel oder zu wenig oder. Und das war, glaube ich, ein Wink des Himmels. Das war das Beste, was ich gemacht habe.
Wie war das für deine Eltern in der Zeit? Haben die, die müssen ja schon mal stolz gewesen sein, dass du Radio machst. Ich meine, sowas, dass du Fernsehen machst, dass du Stars interviewen kannst. Oder ist das, war das eher so, dass es, dass die glücklich gewesen wären, wenn du tatsächlich Rechtsanwältin geworden
genau.
wärst, was du mal vorhattest?
Also meine Eltern, glaube ich, die hätten sich gewünscht, ich wäre weiter zur Schule gegangen, hätte studiert, wäre ja, Anwältin geworden, was ich mal wollte, und hätte irgendwie im Nebendorf dann irgendwann gelebt. Nicht, weil sie spießig sind, das überhaupt nicht, weil sie einfach Sorge hatten und weil ich in eine Welt gegangen war, die sie überhaupt nicht einschätzen konnten. Das war sowas von weit weg von ihrer Welt. Es war ja auch weit weg von meiner Welt. Ja, und intuitiv haben sie natürlich auch gespürt, dass da einiges an Kampf los ist und ich bin auch nicht jemand, der mit meinen Problemen nach Hause gekommen ist. Ich habe dann schon immer versucht, auch meine Eltern zu schützen.
Absolut,
nicht, weil sie das gewollt haben oder mir befohlen haben, sondern einfach, weil ich dachte, ich will jetzt nicht die damit irgendwie denen Sorgen machen.
Und es ist ja auch, das zu erklären, diese Welt zu erklären.
Kann man nicht.
Die ist ja eigentlich, ich meine, du bist jetzt so lange schon dabei, über 40 Jahre, aber wahrscheinlich gibt es heute noch Situationen, in denen du denkst, oh Gott.
Ach, das kann man ja nicht,
oh
oder?
Gott, nee.
Ich meine, ich bin sicher, jede Branche bringt so etwas mit sich, nur ich kenne mich halt nur in meiner aus. Aber das ist schon eine Welt, die, ich meine, ich schwebe jetzt oben auf der Welle und ich sage mir jeden Morgen voller Dankbarkeit, dass es gerade so ist, dass ich einfach mir im Klaren bin. Das kann morgen wieder ganz, ganz anders sein. Morgen kann das einfach wieder nach unten gehen und dann war es das auch vielleicht. Und dann darf man sein Lebensglück oder sein Selbstwertgefühl bitte nicht davon abhängig machen, weil sonst kommt man aus dem Loch nicht mehr raus.
Beneidest du Juristen manchmal, dass sie jederzeit sich auf irgendeinen Campingplatz setzen können, um Leute zu beraten?
Weißt du was, ich habe das am Anfang gedacht und jetzt denke ich mir, Juristen, die irgendwelche, ich wäre ein Schlechter wahrscheinlich geworden, weil ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker und ich könnte, wenn Unrecht ist, ich könnte dafür nicht in die, man wäre mit mir schlecht beraten, wenn man im Unrecht ist.
Alice hast du mitgebracht, Per Elisa. Kannst du uns da noch zu einem Satz zu sagen?
Ja, ich habe damals als junges Mädel bei der Musikbox immer versucht, auch Künstler aus dem Ausland, aus Frankreich, aus Italien, einzuladen oder einladen zu dürfen in die Sendung, um sie halt dann auch im Publikum in Deutschland. Ich glaube, ich war auch die Erste, kann ich sagen, die Neue Deutsche Welle ins Fernsehen geholt hat damals. Hab sehr gekämpft dafür, weil das war mit Redakteuren damals nicht immer so einfach, weil es das so in der Form nicht gab. Und Alice war eine, die ich aus Italien kannte, die ich toll fand und Per Elisa.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Die Moderatorin und Schauspielerin Desiree Nosbusch ist zu Gast. Sie ist 15 und eigentlich ziemlich gut in der Schule. Du hast zwei Filme gedreht und das ist jetzt interessant, denn es bist nicht du, die sagt, ach weißt du was, ich hau jetzt mal ab, weil ich glaube, ich werde ein Star und ich gehe mal irgendwie nach New York, sondern die Lehrer sind es, die sagen, du würdest den normalen Schulbetrieb stören.
Ja, also ich habe zu viel angeblich, ich weiß zwar nicht genau womit, aber angeblich zu viel Unruhe in den Schulbetrieb gebracht. Was sie damit meinten war, klar musste ich dann irgendwann ab und zu fehlen und war ein paar Stunden nicht da und war dann angewiesen, dass man mir irgendwie die Hausaufgaben entweder mitteilt oder ich sie abholen kann oder ich eine Prüfung nachschreiben durfte. Und das war halt, ja, das sorgte für Unruhe und mehr Arbeit. Und dann ist man ja auch sehr schnell mit Eifersucht und Missgunst konfrontiert. Und da wurde mir dann von der Direktorin nahegelegt, ich soll mal meine Spielereien zu Ende bringen und könnte ja dann zurückkommen. Und wie ich ja jetzt schon mehrmals gesagt habe, das sagt man mir nur einmal. Mhm. Dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich leider gehen, weil ich wäre gern geblieben. Darf ich noch die schönste Geschichte erzählen? Irgendwann feierte mein Gymnasium Jubiläum und ich wurde angefragt, ob ich diese Jubiläumsfeier moderiere.
Oh no!
Und dann dachte ich, ach, das ist doch schön, Wiedergutmachung. Ich bin ja ein sehr versöhnlicher Mensch. Dann sage ich, ja. Und dann habe ich das zugesagt und dann kam das Datum immer näher. Und dann dachte ich mich, jetzt muss ich mir ja auch mal ein bisschen aufs Programm vorbereiten. Dann versuchte ich, den Lehrer, der das verantwortete, zu erreichen. Dann war der lange nicht zu sprechen. Irgendwann hatte ich ihn dran und sagte, es sei ihm sehr unangenehm. Aber es wären zu der Feier nur Menschen eingeladen, die Abitur haben. Insofern müsste er mir absagen. Und dann dachte ich, gut, ich danke fürs Gespräch.
Wow.
Also das gibt es alles. Es gibt es alles, ja.
Wie alt warst du, als du Klaus Kinski interviewt hast?
Da war ich 15. Das wurde zwar 3 Jahre später erst gesendet. Also auf dem Material bin ich länger hängen geblieben. Aber es hat den Grand Prix gebraucht, dass sich dann damals der Bayerische Rundfunk daran gewagt hat, es als Ganzes zu senden, weil ich wollte es nie stückchenweise abgeben.
Also Klaus Kinski war für mich der Startschuss in Vorbereitung auf diese Sendung und ich habe dir das eben schon gesagt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so gebannt und hypnotisiert vor bewegten Bildern saß. Also bei YouTube kann man das eingeben. Das Format hieß Zeit zu zweit. Mhm. Und wir sehen dich in einem Golf Cabrio, das muss damals der letzte Schrei gewesen sein, offen fahrend durch, weiß ich nicht, Kalifornien.
Das war San Francisco, Kalifornien, ja.
Und relativ langes Intro mit Musik und du erzählst ganz klar, dass du ihn jetzt gleich treffen willst. Man muss dazu sagen, und das ist doppelt beeindruckend, du hast das alles selbst produziert, als 15-Jährige.
Mhm. Ja, das war der klägliche Versuch, Journalist zu werden.
Naja, man muss Termine machen, man muss ein Kamerateam buchen. Und dann, und ich rate wirklich jeder Hörerin und jedem Hörer, sich das mal anzusehen, weil das ist für mich viel mehr Fernsehgeschichte als diese klassischen Momente, wo sie dann in Talkshows irgendwelche Leute wutentbrannt Mikros abreißen oder so. Mhm. Weil das ist so unglaublich, was passierte, denn ihr beide, also er ist, wie alt war er? Was denkst du, Mitte, Ende 40?
Ja. Ich müsste jetzt nachrechnen, ich weiß nicht mehr ganz genau, 15. Das habe ich verdrängt, aber so.
Und hast ihn interviewt, er hat dich mit einer Mischung aus Arroganz, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, wie Kinski eben ist, er fühlte sich so hingezogen zu dir, zu dieser Kindfrau, die er in dir sah und trotzdem musste er dich vor laufenden Kameras auch total brüskieren und...
Wie hat er immer gesagt, es ist so rührend, wie dumm du bist.
Ja, genau. Das ist unglaublich geworden, wie unbeeindruckt du gewesen bist und deine Fragen immer nur wiederholt hast. Er hat dich 1000 Mal unterbrochen. Es gab irre Vorgeschichten zu diesem Interview, er hat dich mal eingesperrt. All das kann man nachlesen und danach hören, wenn man das möchte. Die Frage ist, du hattest doch ein Management. Oder kam das erst später?
Ich habe nie wirklich ein Management gehabt, sagen wir mal so.
Okay.
Ich habe jetzt, natürlich seit Jahren, eine Agentur und Management jetzt auch. Aber damals in meinen Anfängen, da haben sich Menschen an mich gehangen und vielleicht dann damit irgendwie ihren Weg auch mit bestritten und daran verdient, aber ein professionelles Management. Ich weiß gar nicht, ob es das damals schon so gab für so Menschen wie mich, aber ich hatte das nicht, nein.
Wie können wir über die Beziehung zu dem Mann sprechen, der sich von seiner Frau trennte, um offiziell mit dir zusammen zu sein und der sich offiziell als dein Manager ausgab?
Wie wir darüber reden können.
Ja, also was du da, ich möchte dich, das habe ich dir auch schon gesagt, nicht in eine unangenehme Situation bringen, weil das ist eine tragische Geschichte, der wurde von seinem eigenen Sohn
ermordet.
Aber das hat diese Geschichte hat viele komische Facetten, denn er war auch Kinder- und Jugendredakteur, verantwortlicher erst beim WDR, dann bei RTL.
Ja.
Und er hat sich halt zu einer offenen Beziehung mit einer damals 16-Jährigen bekannt.
Ja. Also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren, ich habe das sehr viele Jahre versucht, gar nicht zu erzählen oder zu erklären, wenn ich gefragt wurde. Dann gab es sicherlich eine Phase, dann dachte man, okay, das Einfachste ist einfach, dass man das, was erzählt wird, einfach nur, ohne es zu kommentieren, bejaht. Dann geht es vielleicht weg. Und irgendwann vor ein paar Jahren ist mir so ein bisschen dann doch der Kragen geplatzt und ich dachte, Ich habe mich entschieden, mein Leben ehrlich, vor allem mir gegenüber und dann auch anderen zu leben. Und ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, weil es ist eine Lüge. Fertig. So. Und da muss man aufpassen, weil als ich das beschlossen habe, lebte dieser Mensch, ich nehme den Namen nicht mal mehr in den Mund, ich weigere mich, diesen Namen zu nennen. Und dieser Mensch lebte da schon nicht mehr. Und das ist Gott sei Dank passiert, als ich schon lange weg war. Und habe dann immer nur versucht zu erzählen oder zu sagen, dass es nicht das war,
wonach es
aussah. So. Und ja klar, ich habe jetzt, das ist das, was du ansprichst, ich habe vor ein paar Wochen in einem Interview, in einem Podcast mit einer Kollegin, die mich sehr gut kennt, mit der ich in New York auch mal zusammengelebt habe in der Schulzeit, hat sie mir das Wort Missbrauch sozusagen gereicht. Und auch da wäre es gelogen gewesen, wenn ich gesagt hätte, nein, es war kein Missbrauch. Es war Missbrauch, ja. Ich habe das Gefühl, damit ist jetzt für mich an diesem Punkt alles gesagt, weil ich auch nicht möchte. Ich war sehr schockiert über die Reaktion der Öffentlichkeit auf dieses offene von mir, das bestätigen oder ich habe auch bestätigt auf ihre Frage, warst du Opfer? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war ein Opfer. Und mehr wurde nicht gesagt. Und die Vehemenz oder dieses Unsensible, wie mit dem umgegangen wurde und die Reaktion und Kommentare von gewissen Menschen daraufhin, das hat mich so schockiert.
Kann ich verstehen.
Weil ich nicht dachte, dass man so erstens mal bestraft werden kann für etwas. Ich habe es nicht nötig, ich glaube, das muss ich nicht belegen, dass ich es nicht nötig habe, so etwas zu sagen, weil ich in die Presse möchte.
Nein,
oder auf irgendeinen
Wagen. Das ist das Gute. Du bist im Moment extrem erfolgreich. Das heißt, das ist überhaupt nicht der Grund. Ich finde es, ich hab mir auch lange überlegt, warum es so ist, denn wenn die Musik läuft, ist es sprechen wir ja auch natürlich weiter und wir haben uns ja auch über MeToo und so weiter unterhalten. Und eigentlich ist nämlich diese Zeit eine gute Zeit, um diese Dinge zu bewegen, um sie zu besprechen. Unglaublich viele Frauen fühlen sich stärker und es geht gar nicht darum, jetzt so eine Riesenfront zwischen Männern und Frauen aufzumachen.
Nein, es gibt ja auch Männer, denen das widerfährt.
Absolut, genau.
Und ich finde, das, was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, die Zeiten sind Gott sei Dank andere als zu meiner Zeit. Und es gibt Anlaufstellen da draußen, an die man sich wenden kann. Es ist keine Schande. Man kann hingehen, man kann es aussprechen, man kann sich Hilfe holen. Das möchte ich eigentlich nur unterstützen.
Das finde ich gut. Die Frage ist, ich habe mir die Frage gestellt, warum du die wirklich sehr sanft mit diesem Thema oder sehr verantwortungsbewusst, du bist später mit rausgegangen, aber du hast es dir auch ganz genau überlegt, ob du das tust. Man hat eine große Verantwortung, wenn man das macht. Wie man auch vielleicht eine große Verantwortung hat, wenn man es nicht macht. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und die einzige Antwort, die mir einfiel, war, dass es dir vielleicht anders ergangen wäre, wenn du offensiver umgegangen. Du bist sehr vorsichtig gewesen. Mhm. Andere Frauen, die in dieser Situation sagen, pass auf, sinngemäß, du hast ja auch zum Beispiel diesen Satz gesagt, und der stimmt auch, und da werden jetzt ganz viele Kolleginnen von dir und auch Kollegen sicherlich sagen ganz genau, es wäre illusorisch zu glauben, also ich zitiere jetzt sehr frei, dass man in der Zeit damals Erfolg haben konnte als 14, 15, 16-Jährige.
Ja, in dieser Welt, ohne damit in irgendeiner Form
absolut.
In Berührung gekommen zu sein.
Absolut. Und deswegen auch zum Beispiel der Hint zu dieser Kinski-Geschichte nochmal. Sowas würde es heute nicht mehr geben. So ein Interview, da würde man sagen, entweder wir strahlen es nicht aus oder das Kamerateam würde einschreiten und würde sagen, Cut, so geht es nicht, sorry, das müssen wir nochmal neu machen. Was ein gutes Zeichen
ein
ist.
Ein absolut gutes Zeichen
Und wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass du mit dieser Äußerung, die andere Frauen einfach unterstützen sollen.
Ich habe auf einmal verstanden, warum viele den Mund nicht aufmachen. Das hätte ich nie gedacht, dass ich so denken würde. Ich habe es verstanden, weil dieser Gegenwind, der dir da entgegenkommt, wo ich immer sage, ich habe vor ein paar Tagen auf dem Flug nach Europa das Buch von Demi Moore gelesen. Ich weiß nicht, warum mich dieses Buch am Flughafen im Buchladen angesprungen, mir entgegenkam und ich habe es gekauft und habe es den ganzen Flug gelesen. Und die hat eine wirkliche Missbrauchsgeschichte, von der sie wirklich sehr offen erzählt und schreibt. Und die wurde auch gefragt, warum heute so spät? Und die hat geantwortet, indem sie sagte, jeder, der diese Frage stellt, hat sich mit der Thematik noch nie auseinandergesetzt. Weil jemand, der sich damit auseinandersetzt, der weiß, dass man es dann macht, wenn man bereit ist. Und das fand ich eigentlich sehr richtig, weil es fließt dann aus einem raus, wenn man, und die Gründe sind verschiedene, man hat Verantwortung für Mitmenschen, für Kinder, für nicht nur für sich selbst, für ein ganzes Drumherum. Und es ist dann, wenn die Zeit reif ist, für einen selbst. Und das entscheidet man selbst. Und da lässt man sich nicht zu drängen. Und deswegen war ich sehr überrascht von dieser Vehemenz und möchte aber trotzdem jetzt nicht da falsch drauf reagieren, im Sinne von, ist nicht so, dass mir der Mut jetzt vergangen ist, aber ich habe da auch nicht mehr wirklich viel zu sagen, weil alles andere wäre jetzt irgendwie, ich sitze nicht hier als Opfer, überhaupt nicht. Ich sitze jetzt hier als jemand, der einfach sagt, Leute, wenn euch irgendetwas passiert da draußen oder jungen Menschen, was nicht okay ist und wenn es auch sich nur für einen Moment so anfühlt, das sei es nicht okay, geht hin, holt euch Hilfe. Es ist nicht okay, wenn etwas passiert, was nicht richtig ist.
Und man muss, was wir lernen müssen, auch übrigens in Freundeskreisen fällt mir auf. Ne? Also das ist, da sind, also ich glaube, jeder, der oder jede und jeder, die schon mal Gespräche in Freundeskreisen geführt haben, das bedeutet nicht unbedingt, dass man in vermeintlich aufgeklärten Zeiten da ziemlich schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Was ich immer hilfreich finde, wenn ich beispielsweise mit Männern. Heute ist das gerade passiert. Ich habe heute gerade mit einem sehr, sehr engen Freund von mir darüber gesprochen, den ich mir als Vater gewünscht hätte. Also ein ganz toll. Ich sehe auch, wie der Vater ist und wie er mit Frauen ist. Der ist super. So. Und trotzdem spüre ich, dass wir völlig unterschiedlich mit diesem Thema umgehen. Ne? Und dass er kollektiv versucht, das so runterzukochen. Wenn es, ja, ihr Frauen müsst, aber Und da muss man schon aufpassen. Und da hoffe ich auch einfach, dass man eine größere Sensibilität entwickeln und anfangen zu differenzieren. Und ich glaube, es hilft immer, wenn sich vielleicht auch Frauen, aber in jedem Fall Männer vorstellen, die Dinge, die sie da sagen, wenn sie den Namen ihrer eigenen Tochter einsetzen, genau, in diese Sätze. Absolut. Und ich glaube, in dem Moment verstehen sie besser.
Ja, auch diese Abhängigkeiten müssen unterbrochen werden. Im Job, in diesem, dass man das Gefühl hat, man ist abhängig von jemandem. Wenn ich dem nicht das, dann das. Ich meine, es gibt tolle Filme, Serien im Moment darüber, die kann man sich alle angucken. Und in The Morning Show, es ist so. Es ist so.
Es wird immer Abhängigkeitsverhältnisse immer geben, ne? Also die so oder so gelagert
okay,
sind.
Aber es ist okay, dagegen zu rebellieren, das will ich damit sagen.
Also, ich danke dir sehr. Wir hätten das ausklammern können. Ich hätte das respektiert, aber ich bin dir dankbar, dass du es nicht gemacht hast, weil es ein wichtiges Thema ist und weil ich finde, dass du es gut für dich und dann auch für andere gelöst hast. Entschuldige, wenn ich da jetzt so ein bisschen raus.
Ich danke dir.
Irgendwann, wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir auch nicht jeden Gedanken dreimal noch absichern und erklären, dann wird es vielleicht auch gar nicht mehr nötig sein.
Nein, der Punkt ist auch so, ich rede, wenn man drüber redet, dann vertraue ich immer darauf, dass Zwischentöne aufgenommen werden. Ich war nur irritiert, als das dann auf einmal, was man sicherlich darf, aber abgedruckt irgendwo stand, schwarz auf weiß, ohne Atme, ohne Zwischenton, ohne das Drumherum.
Das ist schwierig, das glaube ich.
Und dann kriegt es einfach ein anderes Gewicht oder wird anders, kann anders interpretiert werden. Und dagegen wehre ich mich, weil man überlegt sich schon ganz genau, wofür, wann man wem etwas erzählt. Wenn jetzt hier jemand anderes säße und nicht du, hätte ich es so nicht erzählt. Und dass das nicht respektiert wird, das macht mich traurig.
Oh, okay. Wir haben einen Mann dafür über die Klinge springen lassen, musikalisch, weil wir einfach... Weil wir einfach
das
weitergeredet haben. Jetzt kannst du dich entscheiden. Ich glaube, ich weiß schon, wie du dich entscheidest. Zwischen Billy Joel und John Lennon. Wen spielen wir jetzt?
Oh, John Lennon.
Natürlich spielen wir John Lennon. Dein Sohn und du hast zwei erwachsene Kinder. Beide Musiker.
Ja.
Dein Sohn ist nach ihm benannt auch.
Ja, Lennon, ja.
Und wir hören Imagine. Desiree Nosbusch, die Moderatorin und Schauspielerin, ist heute hier. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hörbar@radio1.de. Und weil ich ein mieses Stück bin.
Was?
Sag ich jetzt, Desiree, erklär mir doch mal das mit den Bitcoins.
Ach nein, bitte.
Hey, du bist Fachfrau, oder?
Hallo. Nein, ich bin Schauspielerin. Aha. Ich tue nur so, als wüsste ich das. Aber zu Bitcoins kann ich nur sagen, dass meine Tochter irgendwann meinte, sie müsste ihr Erspartes irgendwie in Bitcoins investieren.
Oh Gott, bitte sag, dass das vor 10 Jahren war.
Nein. Das war jetzt vielleicht vor 4 Jahren. Und ich kann nur sagen, das Ganze ist weg. Also ganz so lukrativ muss das, was meine Tochter gemacht hat, nicht gewesen sein.
Ach, das ist aber interessant. Aber sie sollte noch warten. Sie sollte das jetzt nicht. Also ich glaube, es gab einmal so einen Peak. Aber es gibt auch diese ganzen anderen Geschichten von Leuten, die 2010, 2011 gekauft haben für Pillepalle 100. Und jetzt sind sie 46-fache Millionäre.
Ich bin so ein Bauer. Es ist ja nicht so, dass ich nicht an das glaube. Und ich freue mich ja, wenn du das jetzt widerlegst und sagst, ey, nee, super, sollen wir noch warten?
Halbherzig.
Nee, ich gehe da mit meiner Oma irgendwie. Die sagt, was ich im Strumpf hab, ist im Strumpf. Und ich glaube einfach nicht dran, dass man irgendwo irgendwas machen kann, ohne dass es ein Risiko gibt und jemand dir das verdoppelt, ohne dass er was davon hat.
Du hast dein Geld ja auch noch in D-Mark angelegt, ne?
Ich habe mein Geld in Luxemburger Franken, bitteschön,
ja? Das ist toll, das ist wahrscheinlich das Beste, was einem passieren kann. Ist das eine stabile Währung?
Das war damals der belgische Franc und der luxemburgische Franc. Okay. Wir haben auch den Euro, Bettina, auch in Luxemburg. Okay.
Also, um deine Karriere, wir haben ja leider nicht mehr so viel Zeit, deswegen springen wir jetzt ein bisschen. Es ist sehr lange sehr gut für dich gelaufen. Du hast, wenn man dich hier in Deutschland, wenn man deinen Namen hier nicht unbedingt gelesen oder gehört hat, hast du trotzdem Theater gespielt, viel, auch in Luxemburg.
Ja.
Du hast eine eigene Produktionsfirma gegründet. Mhm. Du hast dein erster Film, glaube ich, auch ganz unbescheiden gleich mit Isabelle Huppert, glaube ich.
Ja, Souvenir.
Mhm. Mhm. Souvenir. Du hast Regie geführt.
Ja.
Oh la la. Und das lief irgendwie, das ging. Sicherlich. Du hast in Amerika viel gelebt, deine Kinder leben noch in Amerika. Mhm. Aber es gab dieses Bedürfnis nach diesem, du hast es in einem Interview mal genannt.
Dieser Clubmitgliedschaft.
Ja, vielleicht. Ich habe ein schöneres Wort dafür gefunden. Ja. Den Hannelore Elsner-Moment.
Ja, richtig.
Dass du den Oskar-Röhler-Moment, je nachdem, wie man ihn nennen möchte.
Ja, ich habe mir immer gewünscht, dass es jemanden gibt, der bereit wäre, mich mit anderen Augen zu sehen. Also nicht mich entdecken, das konnte man nicht mehr, aber mich neu sehen, das habe ich mir gewünscht. Wo nicht gefragt wurde, irgendwie, wie war das damals, wie ist das so und dreisprachig und achtsprachig und im Paillettenkleid und was weiß ich nicht alles, sondern der einfach irgendwas sieht und sagt, genau das suche ich und die Rolle dafür habe ich.
Mhm.
Und das war Christian Schwochow, ja.
Und man muss dazu sagen, dieser Oskar-Röhler-Moment, er spielt an auf den Film Die Unberührbare.
Die Unberührbare, wo Hannelore Elsner nochmal so richtig die Chance bekam.
Sowieso ein Film, der...
Ganz toller Film.
Ganz, genau, eindringlich schwarz-weiß, ganz, ganz ungewöhnlich. Und und das ist passiert mit, wie du sagst, Christian Schwochow, Bad Banks. Eine Staffel 1, glaube ich, 6-teilige Serie für das ZDF produziert.
ZDF Arte. Mhm. Arte. Und dann Co-Produktion Iris Produktion, auch die luxemburgische Firma.
Da habe ich dich zum ersten Mal wieder gesehen. Und zuerst habe ich noch gedacht, und das hast du interessanterweise auch gedacht, als man dich ins Casting geschickt hat, was ist denn das für eine diese riesengroße graue Perücke?
Mhm.
So, du warst, glaube ich, am Anfang ein bisschen irritiert, ne?
Du hast vorhin erzählt, dass du einen Podcast mit Barbara Sukowa hast und ein Interview geführt hast, was mich mit ihr ewig verbinden wird. Das war in der ersten Staffel ihre Perücke aus Hannah Arendt.
Ah, wirklich?
Okay. Die kam aus dem Fundus und die war zu klein, weil mein Kopf größer ist und dann haben wir sie hinten aufgeschnitten und es war genau die, in die sich Christian Schwochow verliebte. Und diese Haltung, dieser etwas steife Nacken von Frau Leblanc, ist nicht nur meine schauspielerische Kunst, sondern auch, dass die Perücke nicht runterfliegt. Ich habe in der Zwischenzeit meine eigene.
Bad Banks, also eine sehr, sehr erfolgreiche, mehrfach ausgezeichnete Serie mit der wunderbaren Paula Bär auch. Und du hast ihn schon erwähnt, Christian Schwochow, ein so toller Regisseur, der auch schon hier zu Gast war. Ich glaube, es ist 2 Jahre her. Und da habe ich so gedacht, ich werde ihn mal bitten, was zu dir zu sagen. Das hat er auch
gemacht. Nein!
Zu Desiree sage ich dir gerne was Gutes oder was Schönes, weil sie ja wirklich ein großes Geschenk für mich war, weil sie so viel mitbringt für diese Figur, was ich bei keiner anderen Schauspielerin gefunden habe. Ihre Sprachkenntnisse, wie virtuos sie in 5 verschiedenen Sprachen sich ausdrücken kann, oder sind es sogar 6? Als Unternehmerin hat sie ganz viel mitgebracht, auch wenn sie ein kleineres Unternehmen als eine große Bank leitet. So viel Wissen, was sie auch eingebracht hat, was sie benutzt hat. Was aber besonders toll war, ist, dass Desiree diese Chance, die sie auch gekriegt hat, dass sie das nicht in Panik gestürzt hat, sondern in einen großen Ehrgeiz. Und sie hat sich so reingeworfen, sie hat sich so vorbereitet. Das war echt beeindruckend. Sie hat körperliches Training gemacht, sie war bei Coaches, ich habe sie mit Bankern zusammengebracht, sie hat recherchiert. Und sie hat sich auf eine Figur eingelassen, die eigentlich nie sympathisch ist. Was bei deutschen Schauspielern häufig vorkommt, ist, dass sie so eine Sehnsucht haben, sympathisch zu sein, sympathisch zu wirken. Also sie hat diese LeBlanc auch mit ziemlicher Härte gezeichnet, obwohl diese Frau sehr, sehr weit von ihr entfernt ist. Weil Desiree, wenn man sie kennt, ist ein herzensguter Mensch, ein sehr sanfter Mensch, der zuhört und immer eher den anderen sprechen lässt. Und das ist, finde ich, da ist sie sehr ins Risiko gegangen, diese Härte auch zuzulassen und zu spielen. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar. Und dass sie jemanden gespielt hat, der eigentlich selten irgendwie eine Entschuldigung bekommt in der Serie, sondern eigentlich sich immer nur noch mehr verhärtet und ja auch vor Kriminalität und Gewalt nicht zurückschreckt. Das war toll, dass sie mir da sehr, sehr vertrauensvoll gefolgt ist und nicht der Gefahr erlegen ist, wie man das so häufig kennt, so Kanten einer Figur abzuschlagen, damit man vor dem Publikum besser dasteht. Und ich glaube, die Herzen sind dir genau deswegen auch zugeflogen. Völlig zu Recht. Grüß sie lieb von mir, drück sie von mir und hab viel Spaß und ein schönes Gespräch. Tschüss.
Oh, ich habe jetzt Tränen. Ja,
das sehe ich schon. Oh, okay,
oh,
toll.
Oh Mann, das hat mich jetzt so berührt. Tausend Dank dir, lieber Christian, vielen, vielen Dank. Ja, Christian ist, das kann man sich nicht schöner wünschen. Das ist das größte Geschenk, was einem als Schauspieler passieren kann, einen Christian Schwocho zu haben. Und ich war auch nie sicher so. Ich habe immer nur gehofft, dass ich es so mache, dass es ihm gefällt und dass er zufrieden ist. Weil er ist so ein harter Arbeiter und er hat so eine große, er ist so eine tolle Vision, er ist so einzigartig und die Liebe zum Detail. Und die Zusammenarbeit mit ihm war, da zehre ich noch ganz, ganz lange von. Und dass er sowas sagt, so, weil.
Das ist doch schön. Ja, das passt echt sehr. Danke sehr. Ihr scheint offenbar beide voneinander profitiert zu haben und die Serie auch davon. Und es zeigt einmal mehr, dass gute Regisseure, die feste Vorstellungen haben, weil das ist er. Er ist ja nicht jemand, der sagt, gerade kein Plan, so, sondern er hat ja genaue Vorstellungen. Genau. Und dass das aber nicht die Tyrannen sein müssen, wo man oft sagt, ja, der muss, oh, da am Set, das ist irgendwie, da weht eine kalte Luft, aber da kommt auch was Tolles bei raus. Das muss nicht sein.
Ich hab auch miterlebt, weil ich dann immer die Gegenspielerin war, wie er die Paula Bär gesucht hat, also die richtige Besetzung für Diana Liekam. Und ich habe gespielt mit 12, 13, 14, 15 großartigen Schauspielerinnen. Und er war immer so, dass er sagte, mir, ich suche was, ich weiß nicht so. Und die Einzige, mit der ich dann nicht gespielt hatte, weil ich da nicht mehr da war, hat er irgendwann mich angerufen und hat gesagt, ich habe sie gefunden. Oh, wow. Und das war Paula Bär.
Paula Bär.
Das ist Christian, ja.
So, wir haben jetzt noch 2 Songs. Einmal spielen wir jetzt Dolly Parton.
Ja.
Jolene, warum?
Ich finde, dass das eines der absolut schönsten Lieder ist, was hier geschrieben wurde. Mhm. Ich habe Dolly Parton als sehr junges Mädchen bei einem Screentest bei 20th Century Fox damals mit Anke Engelke zusammen getroffen, kennengelernt, wird zu viel gesagt. Und es war so eine warmherzige, tolle, lustige Frau, die uns da einen links, einen rechts unter die Fittiche genommen hat. Und habe mich erst viel, viel später mit ihrer Musik beschäftigt und auch mit all den Titeln, die sie für andere geschrieben hat, was man ja sehr oft nicht weiß. Die Riesenhit aus dem Bodyguard von Whitney Houston ist von Dolly Parton. Und dieses Lied ist so rein, so pur. Es ist eines der absolut schönsten, dieser Appell an diese Frau, dass sie bitte den Mann ihr nicht wegnimmt, ist ja einzigartig.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man.
Dolly Parton war das, Jolene, und zu Gast ist heute die Moderatorin und Schauspielerin Desiree Nosbusch. Ich kann es ja gar nicht glauben, aber ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass du ungern fliegst, dass du unter Flugangst leidest.
Furchtbar.
Ist das immer noch so?
Ja.
Ey, das kann man, aber du warst
schlimm, oder?
Wie kann das denn sein bei dir?
Also es ist, ich habe wirklich Flugangst. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer fix und fertig, wenn ich angekommen bin, weil ich habe das Gefühl, ich sei mitgeflogen. Ich ruder oder ich lenke. Es ist so, alles, dass ich nicht beim Ausscheiden sage, oh, das haben wir super hingekriegt.
Aber hier ist Ihr Kapitän. Bitte bedanken Sie sich auch bei Frau Nosbusch. Die hat das ganz super gemacht heute.
Ja, ich fliege nicht gerne. Ich muss viel fliegen und ich tue es ja auch, aber ich tue es nicht gerne.
Musst du denn noch viel in die USA fliegen? Weil es ist ja was anderes, ob du nach Luxemburg fliegst oder du, dein Lebensmittelpunkt ist im Moment in Luxemburg, oder?
Luxemburg, ja.
Deine Mutter lebt da, dein Partner lebt da.
Mein Bruder, also meine Familie, die leben in Luxemburg. Ich fliege halt, was heißt muss? Nein, ich möchte, weil meine Kinder leben dort. Mhm. Und nach 3 Monaten leide ich so sehr. Oh, ja. Also ich muss mindestens alle 3 Monate zu meinen Kindern oder einer kommt zu mir. Insofern, ja, fliegen muss ich einfach beibehalten.
War das immer schon so mit dieser Angst oder ist es irgendwann gekommen?
Also es ist irgendwann gekommen bei einer Notlandung. Also ich habe 2 Sachen erlebt. Damals gab es noch die Pan Am. Da ist bei einem Start bei einem Riesenflieger, die in L.A. nach Europa ist, ein Motor durchgeknallt. Und die Notlandung war nicht schön. Und
musstet ihr richtig, aber ihr musstet nicht auf den Rutschen raus oder sowas?
Nee, wir haben es dann geschafft, aber mit dem Teppich, mit dem, wie nennt man das, Schaumteppich und so alles. Aber dann noch viel schlimmer war eine Notlandung im Wasser über den griechischen Inseln. Und da so richtig, so wie man es dann aus dem Film kennt, es ist Gott sei Dank niemandem was passiert. Es war auch zu Dreharbeiten, die in Griechenland stattfanden. Und die Landung an sich gar nicht mal, aber so dieses Gefühl, dass unter dir nichts ist und dieses Gefühl des Runtergehens, das habe ich seitdem nicht irgendwie weggekriegt. Das ist so bei, sobald es in irgendeiner Form wackelt, denke ich immer so, das kommt jetzt. Also ich kann damit umgehen, aber die neben mir sitzen... Es gibt schon einige, die sich freiwillig wegsetzen.
Wirklich?
Ja, weil ich schon ab und zu sage, Entschuldigung, könnte ich mal Ihre Hand halten?
Ach, das ist doch süß, da werden doch die
das
meisten sagen.
Das mag aber nicht jeder.
Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du sehr feuchte Hände dann?
Ja, das ist dann irgendwie.
Hast du dich schon übergeben?
Nein, das nicht. Nein. Also so schlimm ist dann nicht, dass ich so Sachen mache. Ich bin da ganz, aber die, dass ich mal um die Hand bitte.
Och, das ist doch entzückend. Da wird es jetzt schon schreiben. Viele setzen schon ihre E-Mail auf und sagen, Frau Nosbusch, wenn Sie jemals mit mir in einem Flugzeug sitzen, meine Hand kriegen Sie immer. hörbar@radio1.de. Aber wie ich dich einschätze, wirst du doch die Sensibilisierung, du wirst auch so Seminare mitgemacht haben gegen Flugangst, haben die noch nie funktioniert?
Das funktioniert bei mir nicht.
Weil weißt du das schon?
Ich habe mir auch, Gott, wie oft ich mir habe erklären lassen, dass die Turbulenzen, dass da kein Flieger runterkommt.
Hast du so ein Seminar mal mitgemacht, ja oder
mitgemacht?
Nein?
Ja, habe ich mitgemacht in Frankfurt, auf jeden Fall. Weil ich ja selbst drunter leide. Aber es ist so, bei mir kannst du auch nicht mit Statistik kommen, weil ich bin dann sowieso der Meinung, bei mir setzt sie aus. Aber ich gehe damit um. Ich versuche niemanden damit zu stören, außer ab und zu Handhalten. Aber nee, fliegen tue ich nicht gerne.
Du bist mal neben Varankot aufgewacht.
Was bin ich? Ach so, ja, natürlich. Jetzt muss ich. Ich dachte jetzt fliegen im Flugzeug. Nein, jemand daneben gekackt. Das kann nicht sein.
Ich wollte diesen Satz sagen. Ich wollte unbedingt diesen Satz sagen.
Ja, und zwar in Äthiopien. Das war unglaublich. Da habe ich Karl-Heinz Böhm auf einer Recherche, ich habe ein Jubiläum für ihn moderiert und ich dachte, ich kann doch nicht irgendwas moderieren, wo ich nicht weiß, worüber ich rede und ich muss doch da mal hin. Das habe ich dann auch getan.
Du bist geflogen.
Ich bin natürlich geflogen in sein Dorf und habe mir das da alles angeguckt, bin rumgefahren und habe dann auch sozusagen im Busch in so einem Zelt auf einer Liege so übernachtet. Mit so einem Moskitonetz drüber, war alles ganz gut und ich bin morgens aufgewacht und da war, wie du das so schön nennst, Varankot, es war einfach ein riesen, Entschuldigung bitte, Kackhaufen neben meiner Liege und ich dachte, welcher Mensch hat heute Nacht, während ich geschlafen habe, neben meine Liege gekackt, Entschuldigung bitte, ich weiß nicht, wie es anders aussieht.
Das ist ganz natürlich, das tun wir alle.
Okay. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich furchtbar aufgeregt, bin dann nur noch ins Bett mit Socken und die Schuhe angelassen und so, bis wir dann irgendwann unterwegs waren und dann eine Begleiterin auf einmal meinte, guck dir den mal an, du. Und wenn die kacken, das schaut aus wie ein Mensch.
Aber es riecht hoffentlich anders, oder?
Es roch nicht so streng, das war es nicht. Aber es war die Idee,
Wer
hockt sich, also das waren 20 Zentimeter neben mir. Aber dann der Gedanke, dass dieser Riesen,
Leguan war ran, was auch immer.
Da irgendwie neben mir war nachts. Na gut, aber das macht man nicht alles für Recherche, oder?
Absolut, absolut. Sinead O'Connor hast du mitgebracht. Ja. Und dieser Song wird unsere Sendung beschließen. Nothing Compares to You. Das ist wahrscheinlich für die meisten von uns. Wir haben sofort und untrennbar und für immer dieses Video.
Das Video, die große Aufnahme mit der Träne. Und es ist, ich bin ein großer Prince-Fan. Und das ist ja ein Lied, was Prince geschrieben hat und was sie einfach, ja, wie kein anderer, finde ich, interpretiert hat. Und bei mir, da werde ich aber nicht mehr zu sagen, ist das die Hymne einer sehr großen Liebe in meinem Leben.
Okay, reicht. Ich finde, große Liebe ist ein schönes Wort, um auszusteigen. Ich danke dir für die Geschichten.
Ganz lieben Dank.
Für deine
dir.
Gedanken und für deine Musik. Und schön, dass du dir die Mühe gemacht hast, herzukommen.
Danke, dass ich hier sein durfte, Bettina.
Und Ihnen wünsche ich einen schönen, entweder restlichen Sonntag oder je nachdem, wann Sie uns hören, wo Sie uns hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
It's been 7 hours and 15 days.
Das war unser Hörbarust Sommerspecial vom Februar 2020 mit der Schauspielerin Desiree Nosbusch. Abonnieren Sie die Hörbarust und verpassen Sie keine Folge mehr.